Wir haben heute Morgen gesehen bei Jakobus, wie er hier über diese Begehrlichkeit und diese Lust in unserem Herzen redet. Und das Nächste, was er uns jetzt sagt, ist im Folgevers ab Vers 4, also Jakobus 4, Vers 4. Zwar ich lese uns bis Vers 6. Eigentlich, ich sage es jetzt einmal vorsichtig, müsste man bis Vers 10 lesen, vielleicht machen wir das auch, um die ganzen Zusammenhänge zu sehen. Er sagt hier, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher ist aber die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. So unterwerfet euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandle sich in Trauer, und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Wir haben jetzt viele Dinge gesehen. Wir haben gesehen, wie unsere Zunge ein gefährliches Organ ist, wie die Finsternis es benutzen kann. Wir haben gesehen, wie unser Herz ein Organ ist, wo letztendlich, ich sag's mal so, diese Lust sitzen kann und jedes Mal passiert etwas und jetzt geht der Jakobus plötzlich weiter, wieder in dem uns bereits bekannten Telegrammstil. Und ich sage es mal so, wir sind heute ja eher eine verweichlichte Welt, eine verweichlichte Generation. Man ist nicht gewöhnt, dass jemand seine Zuhörer mit ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen anredet. Okay, da muss man sich sagen, Jakobus live. Und jetzt sagt er etwas, und jetzt kommt wieder ein entscheidender Punkt. Wie in vielen geistlichen Dingen kommt es nicht auf mein Gefühl an, sondern auf das geistliche Wissen aus der Heiligen Schrift, das der Heilige Geist mir dann ja auch verklärt. Und er sagt hier, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich Gott zum Feind. Und dann erklärt er uns ja und sagt, dass Gott eifersüchtig ist. Dass der Heilige Geist ein eifersüchtiges Verlangen hat, dass wir die Welt nicht lieb haben. Dass wir mit der Welt uns nicht einlassen. Und er geht dann so weit, dass er sagt, wir müssen uns Gott unterwerfen. Wir müssen uns reinigen. Wir müssen Widerstand leisten, dass der Teufel vor uns flieht. Und wir müssen letztendlich die geteilten Herzen wieder einigen, da steht übrigens wieder die zwei Seelen, wieder das Wort. Das heißt, es geht wieder um den seelischen Bereich und er sagt, letztendlich müsst ihr dieses Elend fühlen und ihr müsst trauern. Sagt aber klipp und klar, das Thema, das wir heute ansehen, hat mit Demütigung vor dem Herrn zu tun. Wisst ihr, jetzt kann man natürlich sagen, wenn ich in der christliche Landschaft von den Kreisen links außen bis rechts außen das Wort Welt nenne, dann wird dir eigentlich jeder irgendwo was anders nennen, und zwar wo die Grenze zur Welt beginnt. Wenn Jakobus sagt, es ist geistlicher Ehebruch, so nenne ich es mal, wenn du ein Freund der Welt sein willst, mit der Freundschaft hast, dann ist es schon dramatisch. Das entspricht ja dem Götzendienst des Alten Testamentes. Wisst ihr, und von daher ist das natürlich ein Thema, das uns noch weit näher liegt. Wenn ich mit meiner Zunge nicht in Ordnung bin, dann beflecke ich die Geschwister, das haben wir gesehen. Wenn ich mit meinem Herz begehrlich bin und nicht in Ordnung bin, dann erhört Gott meine Gebete nicht. Aber jetzt geht Jakobus einen Schritt weiter und sagt, es gibt etwas, da benimmst du dich wie ein alttestamentlicher Heiliger, der letztendlich in Götzendienst geht, und das ist diese Stellung zu dieser Welt. Und natürlich, man redet dann in den christlichen Kreisen sehr gern von weltlich. Hat der Bruder ist weltlich, hat die Schwester ist weltlich. Man sieht es meistens an der Kleidung, heißt es dann. Aber wenn es so einfach wäre, dann wäre es ganz primitiv. Übrigens ist euch aufgefallen, dass es das Wort weltlich in der Bibel gar nicht gibt. Ich kenne keine Bibelstelle, wo die Bibel sagt weltlich. sondern die Bibel sagt immer nur Welt. Wisst ihr, jetzt kommt wieder der Punkt, den wir jetzt studiert haben und den wir geistlich aufgearbeitet haben, dass ich nicht selber denken darf mit meinen religiösen Gefühlen, sondern dass ich mich der Bibel unterwerfen muss und das Wort Gottes ist mein letzter Maßstab. Und die Bibel redet nicht von weltlich. Fleischlich sagt sie, aber nicht weltlich. Sondern sie sagt was ganz anderes. Die Welt. Ein Hauptwort. Und jetzt müssen wir untersuchen, was das bedeutet. Leider sind nicht alle Bibelübersetzungen ganz wörtlich. Und es wird manchmal auch das Wort Äon, das heißt Ewigkeit, Zeitalter, das, was wir ja dann relativ eindeutig sehen, das wird, oder Weltzeit übersetzt, manche Übersetzungen, das wird auch mit Welt übersetzt. Aber das spielt für uns jetzt heute Abend keine Rolle, sondern die Welten oder die Welt, von der wir reden, die nennt die Bibel Kosmos. Und dort in der Bibelstelle, wo es heißt, dass die Frau kein oder mit dem Schmuck aufpassen muss, da steht gar nicht Schmuck. Sondern das Wort Kosmos hat zwei Bedeutungen, da steht Welt. Also da heißt praktisch, die Welt der Frau, wo sich drum dreht, soll nicht der Schmuck sein, so ist das gemeint. Also Welt ist etwas, das ist eine Ordnung, eine Einteilung, die kann sogar eine militärische Bedeutung haben. Das ist eine staatliche Ordnung. Das kann sogar eine Bauart sein, Schmuck. Frauenschmuck, Waffenschmuck, Totenschmuck, viele, viele dieser Dinge, Glanz, Ehre, übrigens die ganzen Bedeutungen sind hinter natürlich in dem Manuskript drin, gell, dass man jetzt nicht mitschreiben muss. Aber es kann auch Glanz, Ehre und so weiter heißen, Weltordnung, Welt, sogar Himmel, Erde, Gesamtheit der Erdebewohner, aber auch die Heiden. Und in 2. Petrus 3, Vers 5 und Folgeverse, da sagt er, dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort und das durch diese Wasser die damalige Welt infolge einer Wasserflut zugrunde gehen. Und die Bibel sagt hier relativ einfach, es gab schon mal eine Welt, die mit Wasser zugrunde geht. Wir haben jetzt wieder eine Welt. Und mit Welt wird immer zuerst das gemeint, was wir hier sehen, das Universum, aber es ist viel, viel mehr. Der Kosmos ist etwas, und zwar nicht nur diese Welt, wenn wir hier rausgucken oder wenn wir den Erdball sehen, sondern es ist auch ein Prinzip, ein geistliches Prinzip. Und jetzt müssen wir einfach sehen, was meint Gott? Und die Bibel redet ja von der Grundlegung der Welt. Dieses Problem hat uns bei der Schlachter schon auch bewegt, weil das Wort Grundlegung der Welt, ich lese uns einmal die Bedeutung, was das im Griechischen heißt. Also Grundlegung der Welt meinen wir ja Schöpfung. Aber das Wort heißt unter anderem Anfall oder Ausbruch einer Krankheit. Das wäre die Sünde. Erlegen, also Niederlage, Zahlung. Das heißt, dass eine Forderung da ist. Das Niederlegen des Fundamentes, medizinisch, Samenabwurf. Das alles bedeutet diese Grundlegung der Welt. Und man könnte auch übersetzen, Niederwurf des Kosmos. Und damit deutet dieser Begriff nicht nur auf die Schöpfung hin, wie diese Welt entstanden ist, sondern sie deutet auf etwas anderes hin. Die Bibelstelle deutet darauf hin, dass das mit dem Sündenfall des Teufels zu tun hat, mit dem Niederwurf des Kosmos, mit der Zerstörung, Macht, die durch den Sündenfall des Teufels in diese Welt hineingekommen ist und dass dann auch die Krankheit der Sünde ausbrach. Und jetzt gibt es etwas Interessantes, bevor wir uns damit beschäftigen, was Jakobus meint, wie die Welt auf mich wirkt und was die Welt für Regeln, für Prinzipien hat und was für uns Gläubige schädlich ist oder böse ist, möchten wir einen Begriff untersuchen, der für mich ganz wesentlich ist. Und zwar, es gibt in der Heiligen Schrift immer wieder einen Begriff, der lautet von oder vor Grundlegung der Welt. Und das müssen wir untersuchen. Die Bibel sagt zum Beispiel im Hebräer 9, Vers 26. Und jetzt kommen wir dann langsam schon auf den Sündenfall, langsam auf die Erlösung, langsam auf den Ratschluss Gottes. Sie sagt hier, Denn sonst hätte er ja oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt. Nun aber ist er einmal offenbar geworden in der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Und da sagt die Bibel, von Grundlegung der Welt an, das heißt von dem Moment, wo die Welt da war, als das, was wir sie meinen, auch als System, als die Sünde in der Welt war, ist eine Erlösungsbedürftigkeit da. Auch ein Opfer muss gebracht werden. Das heißt, diese Welt ist etwas, die ist von ihrem Zustand her, und auf dieser Welt, das muss man einfach ganz klar sagen, ist das schrecklichste Geschehen, was man sich vorstellen kann, nämlich der Sündenfall. Und von dem ist die Welt geprägt. Und jetzt geht die Schrift hier so weit, dass sie sagt, seit Grundlegung der Welt ist ein Opferbedürfnis da. Das heißt, da ist eine Notwendigkeit, ein Opfer zu bringen. Das heißt, diese Welt hat nie bestanden, ohne dass hier eine Schuld gegenüber dem lebendigen Gott vorhanden war. Und begonnen hat es natürlich mit dem Sündenfall des Teufels, wo die Bibel ja nicht genau beschreibt, wo das geschah. Sie sagt nur, er war ein schirmender Cherub und hat hier wohl alles auch zerstört und dann Adam und Eva verführt. Aber jetzt kommt etwas. Wenn die Welt so ein schrecklicher Zustand ist, wisst ihr, jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Woher weiß ich denn, dass die Welt so schlimm ist und so schrecklich? Zuerst einmal nur aus der Schrift. Wisst ihr, wenn wir jetzt keine Nachrichten hätten, wenn wir jetzt nicht dieses Zeitalter der kurzen Wege hätten, wo man überall alles gucken kann, ich sage es mal vorsichtig, dann würden wir doch heute sagen, was für ein schöner Tag, was für eine schöne Welt, wie wunderbar die Schöpfung, die Welt ist doch herrlich. Dass aber hinter dieser Welt der Teufel steht, versteht ihr? Dass der Teufel hier etwas Furchtbares getan hat, dass diese Welt ins Elend gerissen hat, das siehst du nicht mit deinen Augen, die du hast, biologisch. Aber du siehst es mit deinen geistlichen Augen. Und darum geht die Bibel hin in Johannes 17, Vers 24 und sagt, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Der Vater hatte den Sohn vor Grundlegung der Welt. Und jetzt möchte ich euch etwas sagen. Das ist eine Lehre, die man ganz selten hört. Ich habe es ja schon anklingen lassen. Wir müssen etwas ganz nüchtern feststellen. Wir sagen ja immer, die ewige Existenz Jesu ist völlig falsch. Der Herr Jesus war beim Vater im Himmel, und zwar, das sieht man aus Philipper 2, Vers 5 und die Folgeverse, er war beim Vater im Himmel in der Gestalt Gottes. Also er war als der aus Gott geborene Sohn genauso im Vollsinn des Wortes Gott wie der Vater, und er war dort sogar in der Gestalt Gottes, also auch Geist. Aber jetzt sagt die Bibel ganz klar im Hebräer 1, dass Gott praktisch durch den Herr Jesus, beziehungsweise dass der Herr Jesus die Ewigkeiten, also das, was wir unter Ewigkeit verstehen. Wisst ihr, Ewigkeit ist nach unserem Verständnis ja nur wiederum eine Zeit, die nicht endet. So ist unser Verständnis. Aber wir müssen ganz nüchtern sehen, es gab einen Zustand, wo der Herr Jesus beim Vater im Himmel war, da gab es gar keine Zeit. Es muss uns klar sein, da gab es gar keine Zeit. Da gab es auch keine Ewigkeit, überhaupt nichts. Das können wir uns nicht vorstellen. Da war etwas, wo es noch gar keine Zeit gab. Da war nur Herrlichkeit, nur Licht, nur der Vater, nur der Sohn, beide Geist. In einer unbeschreiblich herrlichen Gemeinschaft. Das können wir uns nicht vorstellen. Jetzt kann man ja sagen, wann hat der Vater den Sohn aus sich heraus geboren? Das ist eine Frage, die kann man nicht beantworten, weil es gab keine Zeit. Es gab keine. Wissen Sie, das ist für unser Hirn nicht fassbar. Aber es ist eine Herrlichkeit ohne Ende, was hier beim Vater und beim Sohn war. Und der Jesus sagt, vor Grundlegung der Welt, bevor dieses Universum war, war er beim Vater in dieser Lichtwelt. Und jetzt kommt etwas. Was ist hier geschehen? Hier ist etwas Ungeheures geschehen. Und da beginnt unser Verstand einfach an seine Grenze zu stoßen. Ich kann das nicht mit dem Verstand ausloten und auch nicht verstehen. Und hier kann man nur etwas tun. McIntosh, ein großer Ausleger des Alten Testamentes, vor allem der fünf Bücher Mose, hat einmal etwas gesagt. Und als ich das in dem Buch las, war ich erschüttert. Es ging darum, dass die Wissenschaft, die Archäologen Dinge hervorbringen. Meistens geht es ja um Jericho, ist interessant, um die Stadt des Fluches. Und dann hat er gesagt, wisst ihr, was macht ein Gläubiger, wenn man jetzt zum Beispiel ausgräbt, archäologische Dinge hat und holt Dinge hervor, die gegen die Bibel sprechen? Dann hat McIntosh was ganz einfach gesagt, das habe ich mir rot unterstrichen und vor allem habe ich es mir in meinem Hirn fest eingebrannt. Er sagt, der Gläubige nimmt die Bibel, liest, glaubt und betet an. Darf ich es mal sagen in einem Sprichwort? Der Hund bellt, die Karawane zieht weiter. Lass die Wissenschaft bellen. Lass sie suchen, was sie wollen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Der wahre Gläubige glaubt der Heilige Schrift. Er liest, glaubt und betet an. Und so ist das auch, was wir jetzt lesen. Das ist etwas, das können wir mit dem Verstand nicht verstehen. 1. Petrus 1, 19 und 20. Sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes, das zuvor ersehen war, vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Und jetzt haben wir das, was die Bibel den Vorsatz der Ewigkeiten nimmt, den Ratschluss Gottes. Das sagt die Bibel nicht seit Grundlegung der Welt, sondern vor Grundlegung der Welt. Also bereits in dieser Lichtswelt ist etwas geschehen. Und zwar, es geht um das kostbare und teure Blut Jesu. Das nämlich der Herr Jesus als Lamm Gottes vor Grundlegung der Welt. Bevor das alles war, bereits vom Vater ausersehen war, als das Lamm Gottes, das das Blut vergießt und das letztendlich uns errettet. Wisst ihr, was das heißt? Das Denken Gottes war bereits in dieser Lichtswelt, wo noch gar nichts war. Bevor überhaupt ein Sündenfall überhaupt ins Geringste zu denken war, war bereits dieser Ratschluss der Ewigkeiten, dieser Ratschluss Gottes, das Blut Jesu für uns vergießen zu lassen. Der Herr Jesus Mensch werden zu lassen, dass er geoffenbart wird und dass er seine Erlösung bringt. Wieso? Jetzt kann man eines sagen. Gott dreht sich vor Grundlegung der Welt bis hinein in alle Ewigkeit um Jesus und sein Blut. Wieso? Das bedeutet, dass das Blut Jesu und der Herr Jesus so für eine ungeheure Bedeutung ist für seinen Vater, dass wir nur in Ehrfurcht unsere Knie beugen können vor dieser Tatsache. Aber verstehe, ich kann das nicht verstehen. Ich kann es nur lesen in der Heiligen Schrift. Und jetzt geht es wie McIntosh. Ich lese es, glaube es und bete an. Wisst ihr, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir nachher die Welt betrachten und was die für uns für eine Bedeutung hat, dann muss uns klar sein, bevor es überhaupt eine Welt gab, hat Gott eine perfekte Lösung für alles, was die Welt betrifft, für alle Menschen, für alles, was das Universum betrifft, gehabt. Nämlich diesen Ratschluss, durch Jesu Blut alles gut zu machen. Ist doch eine Herrlichkeit. Und jetzt kommt etwas, das habe ich erst in den letzten Jahren verstehen dürfen. Offenbarung 13, Vers 8. Da redet er von Menschen, und vom Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist, von Grundlegung der Welt an. Wir haben es ja bereits studiert. Der Herr Jesus ist nach heutiger Zeitrechnung wohl im Jahre 33 nach Christus gestorben und hing am Kreuz vor Golgatha und hat für alle Sünde dieses Universums bezahlt und hat den Fluch der Sünde ausgelöscht. Jetzt sagt die Bibel hier etwas. Jetzt kommen wir wieder zu McIntosh. Er liest, glaubt und betet an. Er versteht es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Aber jetzt sagt die Bibel, das Lamm, der Herr Jesus. Und das ist dieser Ratschluss der Ewigkeit. Das ist dieser Ratschluss, der schon vor Grundlegung der Welt war. Er sagt, das Lamm ist geschlachtet worden von Grundlegung der Welt an. Wisst ihr, was das heißt? Das ist etwas, das mein Hirn nicht versteht. Das heißt, außerhalb von Zeit und Raum ist am Kreuz vor Golgatha das geschehen, dass alle Sünden dieses Universums, die vorher waren, also seit dem Sündenfall Adams bis zum Letzten, der sich hier auf dieser Erde noch bewegt, dass jede Sünde dieser Welt außerhalb von Zeit und Raum auf den Herrn Jesus gelegt wurde. Und das ist seit Grundlegung der Welt. Das heißt, in dem Moment, wie die Welt existierte, war es klar, sie muss erlöst werden. Und jetzt wirkt das Opfer rückwirkend. Jetzt verstehe ich dann auch, manche rätseln und sagen, wenn wir gerettet werden durch Jesu Blut, wie wurde dann ein David gerettet? Das ist relativ einfach. Er schreit nach seiner schrecklichen Sünde im Psalm 51, entsündige mich mit Isop. Isop war das die Pflanze. Wir haben einen alten Bruder gehabt, Professor der Ernährungswissenschaft, der hat uns manchmal eine Freude gemacht. Dann hat er uns einen Isop vorne aufs Rednerpult gestellt, dass man sieht, wie ein Isop aussieht. Eine unscheinbare Pflanze, aber dieses Isop war das Büschel, das man ins Blut getaucht hat. Das war auch das Büschel, mit dem man beim Passa damals, 2. Mose 12, die Pfosten mit Blut bestrichen hat. Und scheinbar soll Isop die Blutgerinnung verhindern. Ich bin kein Biologe. Aber damit schreit David, entsündige mich mit Opferblut. Und jetzt ist klar, wenn das Blut des Herr Jesus, jetzt nehmen wir mal an, es war 33 nach Christus, wir wissen es ja nicht ganz genau, dass der Herr Jesus das Blut vergossen hat, und das wirkt rückwirkend, seit Grundlegung der Welt, seit es überhaupt diese Bedürftigkeit gibt. Und das war bereits der Ratschluss des Vaters, sein Plan vor Grundlegung der Welt, dann bedeutet es relativ einfach, dass auch das Opfer aufgrund der vorgeschatteten Opfer in Wirklichkeit David gereinigt hat. David hat nicht das Blut eines Tieres gereinigt, sondern David hat das Blut Jesu gereinigt. Wisst ihr, und plötzlich hast du etwas, das verstehen die Leute nicht. Da kann man sagen, ha ja, die Gläubigen und überhaupt und diese Welt. Jetzt sieht man plötzlich etwas, wie Gott der Vater von der ersten, ich sag's einmal, Existenz her, wo er mit dem Sohn in dieser Lichtswelt war, sich um Jesu Blut gedreht hat. Wisst ihr, da kriegst du einen ganz anderen Blick für Jesus und sein Blut. Er hat sich um dieses Blut gedreht. Und Gott hat es so gemacht, dass es außerhalb von Zeit und Raum war. Wisst ihr, ich weiß nicht, was am Kreuz geschah. Ich weiß nur von der Bibel, dass der Fluch aller Sünde, die Strafe für alle Sünden, am Kreuz von Golgatha auf der Herr Jesus gelegt wurde. Das war so etwas Schreckliches, so etwas Furchtbares, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Wenn er ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann muss uns klar sein, das ruft eine Person, der selber Gott ist, im Vollsinn des Wortes, gleichzeitig im Vollsinn des Wortes aber auch ein Mensch ist, aber ohne Sünde, das muss klar sein. Keine Sünde. Aber der die Sünde nicht kannte, der den Tod nicht kannte, der das alles nicht kannte, plötzlich am Kreuz von Golgatha hängt und alle Sünde dieser Welt, jetzt sind wir wieder bei der Welt, bei dem Thema heute, alle Sünde dieser Welt sind auf ihm. Ich weiß nicht, was der Jesus empfunden hat als Mensch, aber es muss grausam, es muss schrecklich erschreckend gewesen sein. Aber das Opfer war so gewaltig, dass es rückwärts für alle Sünde auch der alttestamentlichen Menschen ausgereicht hat. Dass es so gewaltig ist, weil eben hier ein Mensch hing, der aber der Wert der Gottheit hatte, dass gleichzeitig das Opfer bis hinein in alle Ewigkeit so gewaltig ist, dass für alle Sünde der Menschen ausreicht. Und jetzt kommen wir zu dem Drama, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dass er alles getan hat, dass alles bezahlt ist. Und jetzt kommen wir zu dem Drama, dass es Menschen gibt, die sich nicht retten lassen. Versteht ihr? Ist doch dramatisch, oder? Aber jetzt können wir etwas feststellen, allein von diesen Bibelstellen, bezüglich dieser Welt, bezüglich der Sünde, bezüglich unserer Probleme, bezüglich der Welt, alles, was mit dem zu tun hat, unsere Existenz, hat Gott der Vater, bevor es überhaupt das Geringste gab, sich immer nur ein einziger Punkt herausgesucht, wo sich sein Ratschluss drum dreht hat. Das ist der Herr Jesus, der sein Blut für uns vergießt. Und alles, was Gott hier an Errettung gab in diesem Universum, ging immer über Jesu Blut. Wenn man das sieht, also ich erzittere da. Offenbarung 17, Vers 8. Da sagt die Heilige Schrift, und zwar, sie redet hier vom Buch des Lebens, und jetzt sagt sie, die nicht im Buch des Lebens geschrieben steht, im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an. Das heißt, das Opfer wirkt seit Grundlegung der Welt. Dass in das Buch des Lebens eingetragen wird, wirkt seit Grundlegung der Welt. Das heißt, Jesu Opfer geht immer rückwärts. Versteht ihr? Da wird nicht willkürlich jemand eingetragen, sondern es geht aufgrund des Opfers immer an dem Punkt, wo der Herr Jesus eingesetzt hat. Und das ist seit grundlegender Welt von dem Moment an. Und sagen wir, die Bibel erklärt es dann und sagt, das war Gottes absoluter Plan. Aber sie sagt natürlich auch, dieser Kampf um diese Welt, diese Kämpfe um die Herzen der Menschen, die begannen in dem Moment. Und er sagt hier in Vers 50 von Lukas 11, damit von diesem Geschlecht das Blut aller Propheten gefordert werde, dass sie grundlegend der Welt vergossen wurde. Es kommt sofort der Gegenangriff. Wir wissen, was da gemeint ist. Nach Adam und Eva Sündenfall, Kain und Abel. Wisst ihr, und ihr habt ja gesehen, was macht Abel? Abel geht hin und bringt der Opfer letztendlich, das mit Blut zu tun hat. Das heißt, er geht jetzt auch schattenbildlich hin und jetzt zieht schon bei Abel das Blut Jesu, weil es aus grundlegend der Welt gilt. Das zieht. Kain geht hin und nimmt von den Früchten der Erde und die Erde war verflucht um des Sündenfalls willen. Das heißt, der Kain geht zum Fluch und versucht Gott etwas Verfluchtes zu opfern. Und dass Gott dieses Opfer ablehnt, ist klar. Abel geht hin, wohl weil es ihm seine Eltern gesagt haben. Weil Adam und Eva haben ja gesehen, als Gott sie begleitet hat, dass er Blut vergossen hat, er hat Tiere getötet, um ihnen Kleider zu machen. Und jetzt siehst du, wie das Opfer Abels, weil es Blut war, angenommen wird. Das ist aber jetzt nur schattenbildlich geschehen. In Wirklichkeit hat bereits das Blut Jesu gezogen und der Abel gerettet. Und der Kain wurde verdammt, weil er das Blut Jesu nicht hatte. Und so ist heute. Wenn jemand das Blut Jesu erlebt und der Herr Jesus aufnimmt, dann wird er gerettet. Und wer das nicht tut, wird verdammt. Das ist einfach Fakt. Aber es geht in dieser Welt eigentlich letztendlich immer nur um Jesu Blut. Und wir müssen das den Menschen auch sagen. Wir müssen ihnen sagen, wenn du nicht durch Jesu Blut gerettet wirst, wenn er dich nicht rettet durch sein Blut, wenn sein Blut deine Sünde nicht abnimmt, also hinwegnimmt, hinwegwischt, dann bist du verloren. Und jetzt geht die Bibel so weit in Matthäus 25, 34 und sagt, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Und sie sagt jetzt praktisch, in dem Moment, wie das Opfer kam, geschah der Eintrag ins Buch des Lebens. In dem Moment, wie das Opfer geschah, hat es gewirkt. Seit Grundlegung der Welt, alles seit Grundlegung der Welt. Und er sagt, dann war auch die Wurzel fürs Reich Gottes gelegt. Aus Reich Gottes ist seit Grundlegung der Welt. Wisst ihr, das verstehe ich nicht, weil ich ein Mensch bin, der der Zeit unterworfen ist. Aber bei Gott sind alle diese Dinge rückwärts seit Grundlegung der Welt. Aber bei Gott ist es gar nicht rückwärts, weil er gar keine Zeit kennt. Nur wir kennen Zeit, er kennt keine Zeit, er ist zeitlos. Und jetzt kommen wir zu vielleicht dem wichtigsten Punkt, der Erwählung. Epheser 1, Vers 4. Und da sagt die Heilige Schrift etwas ungeheuer Wichtiges, auch wenn man sich mit Calvinismus und Ähnlichem beschäftigt. Sie sagt hier, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Das heißt, wir sind vor Grundlegung der Welt, also als dieser Ratschluss der Ewigkeit da war, auserwählt in Christus. Damit hat Gott der Vater praktisch beschlossen, schau, vor Grundlegung der Welt, dass sein Sohn sein Blut vergießt und dass wir, die Gläubigen, durch das gerettet werden. Und wenn jetzt ein Mensch dem Wirken des Heiligen Geistes nachgibt und der Herr Jesus als Erlöser aufnimmt, das Blut ihn reinwäscht und der die Erlösung als Gnadegeschenk ohne Verdienst empfängt, derselbe Sekunde wird er in den Leib Christi hineingetauft und dann passiert etwas, dann ist dieses Opfer für ihn gültig seit Grundlegung der Welt. Er ist eingeschrieben ins Buch des Lebens seit Grundlegung der Welt. Er gehört zum Reich Gottes seit Grundlegung der Welt. Und dann gehört er zu den Erwählten, die vor Grundlegung der Welt von Gott schon beschlossen sind. Das ist gigantisch. Aber ich weiß nicht, ich bin nur ein schwacher Mensch. Ich kann es fast nicht ausdrücken. Ist euch klar, Gott dreht sich nur um das. Versteht ihr? Wir glauben dir Wunder, was, um was sich Gott dreht. Er dreht sich nur um Jesus, sein Sohn und sein Blut. Und diesen herrlichen Ratschluss der Ewigkeit. Wisst ihr, warum betone ich das so dramatisch? Weil wir nachher sehen werden, welchen Wert diese Erlösung und die Person Jesu Christi für uns Gläubige hat. Und weil diese Welt ein elender Ort ist, der unter dem Fluch ist. Und weil wir dann eine Entscheidung fällen müssen. Wen haben wir lieb? Den Gott der Vater seit Grundlegung der Welt als Opfer ersehen hat, der bei ihm vor Grundlegung der Welt diesen Ratschluss der Ewigkeiten mitgetragen hat, der ausgeführt hat, der gehorsam war, der in Herrlichkeit diese wunderbare Erlösungswahrheit auf sich genommen hat, oder eine gefallene, elende, dreckige Welt. Versteht ihr? Ich sage es mal ganz dramatisch. In der Verfolgung der Armenier haben diese Leute, weil sie nichts mehr zu essen hatten, haben sie Gras gegessen. Das ist jetzt ein ganz billiges Abbild, aber diese Herrlichkeiten sind so, wie wenn du hier ein wunderbares Essen kriegst oder du gehst da raus auf die Wiese und isst Gras. So ungefähr ist das Verhältnis von der Herrlichkeit der Erlösung zu dieser elenden Welt. Das ist nichts. Und ich möchte es so betonen, weil man sagt ja immer, ach, macht uns doch die Welt nicht madig und die Welt ist doch auch schön. Man kann das nicht dramatisch genug beschreiben, der Unterschied von der großen Erlösung von Jesu Blut, von dieser Herrlichkeit und von dieser Welt. Die mag noch so schön sein, die mag noch so herrlich aussehen, aber es ist etwas, das ist ein riesiger Unterschied. Und jetzt kommt wieder der entscheidende Punkt. Er sagt, du musst eine Entscheidung fällen als Gläubiger, wem gibst du deine Liebe? Wem gibst du dein Herz? Diesem Sohn Gottes, der vor Grundlegung der Welt Erseher war, dieses Opfer zu werden? Der rückwärts die gesamte Menschheit mit seinem Blut erlöst hat, das Buch des Lebens geschaffen hat, das Reich Gottes geschaffen hat, der unter unvorstellbare Qualen, der die Sünde nicht kannte, Sünde auf sich nahm, der den Tod nicht kannte, der Fürst des Lebens war und trotzdem sterben musste, der tot war und aus dem Tod auferstanden ist, gibst du ihm deine Liebe oder dieser blöde Welt? Entschuldigung, wenn ich so sage. Dieser dumme, kleine Welt, die nichts wert ist. Wisst ihr, und der Teufel kommt natürlich und sagt, oh Karl Hermann, guck mal her, was haben wir Gläubige es schwer? Die Welt ist doch so schön, jetzt müssen wir die Kleine, die Alte sagtet, die kleine Mucker sein. Die kleine Gläubige, die nichts dürfen, denen alles verboten ist, die hier so elend sind. Wisst ihr, das ist die Stimme des Teufels. Die Stimme des Heiligen Geistes sagt, Herrlichkeit! Jesu, sein Blut, vor Grundlegung der Welt, bevor es Zeit gab, bevor es Ewigkeiten gab, dort ist die Herrlichkeit. Und der Teufel sagt immer, guck diese schöne Welt an. Wisst ihr, um das geht nachher unser Kampf. Das ist das, was Jakobus meint. Hebräer 4, Vers 3 und 4. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt, man kann es auch übersetzen, geworden. Wisst ihr, das Blut Jesu, das vollkommene Opfer, beinhaltet auch alle Werke. Gott hat seit Grundlegung der Welt meine und deine Werke fertig geschaffen. Darum sagt Epheser 2, Vers 10, du musst nur noch in diesen Werken wandeln, die in diesem Paket der Erlösung für dich drin sind. Das ist alles fertig. Da hört auch der Krampf auf, wo man dann versucht, krampfhaft Gott zu dienen oder gesetzlich zu sein. Das hört auf. Es ist alles von Gott geplant vor Grundlegung der Welt, wo es noch gar keine Zeit gab. Gott hat immer nur einen Ratschluss gehabt, Jesus und sein Blut. Und es wirkt seit Grundlegung der Welt. Das heißt, es geht an die Wurzel des Sündenfalls. Und ist für uns geschaffen worden und steht uns als Herrlichkeit zur Verfügung. Und es ist alles für mich und dich bereitet, dass wir Gott in einer unwahrscheinlichen Weise dienen können und ihm wirklich, ich sag's mal so, zur Ehre leben können. Es ist alles geschehen. Und das mit der inneren gefallenen Welt. Und warum ich das so betone, ich und du, wir müssen eine Entscheidung fällen. Und diese Entscheidung ist relativ einfach. Diese Entscheidung des Gläubigen lautet, was ist mir Jesus wert und was ist mir diese Welt wert? Das ist eine ganz einfache Gleichung. Was ist er mir wert, was ist mir die Welt wert? Matthäus 4, Vers 8, diese Welt, ach, die so schöne Welt. Ich sage nicht, dass die Welt nicht schön ist. Ich bin ein Mann vom Gebirge, Ich kann mich ergötzen, wenn ich im Hochgebirge bin und Sonnenaufgang, Sonnenuntergang sehe, selbst wenn die Gletscher glitzern, wenn die 4000er höher, war ich leider noch nicht als da, wo die 4000er sind, wenn die, die auf dich runtergucken, das ist doch herrlich. Aber Matthäus 4, Vers 8. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und dann sagt der Jesus, du sollst nur Gott anbeten und ihm allein Gottesdienst darbringen. Wisst ihr, jetzt haben wir hier einen entscheidenden Punkt. Die Bibel zeigt ganz klar, und in der Parallelstelle in Lukas 4 steht, dass sie dem Teufel übergeben ist, dass er Vollmacht hat. Da zeigt die Bibel ganz klar, bis zur Wiederkunft Jesu ist diese Welt in den Händen des Teufels. Die Parallelstelle ist Lukas 4, Vers 5. Und jetzt erklärt die Bibel etwas. Epheser 6, Vers 10. Sie sagt, es gibt, Kosmos ist das Wort für Welt. Sie sagt, es gibt Weltbeherrscher. Das steht im Griechischen Kosmokratoren. Das heißt Beherrscher dieser Welt. Und die Bibel sagt, das sind die Finsternismächte dieser Weltzeit, die in der unsichtbaren Welt sind und die um uns rum sind. Wisst ihr, jetzt müssen wir uns etwas klar machen. Wir gehören seit der Wiedergeburt. Wenn ein Gläubiger wiedergeboren ist und wirklich gerettet ist, dann gehört er zur himmlischen Welt. Paulus sagt ganz klar, mein innerer Mensch ist mit Christus verborgen bei Gott. Das heißt, ein Teil von mir ist in dieser himmlischen Welt, in dieser Herrlichkeit. Aber wir sind in einer Welt drin, die dem Teufel gehört. Wir sind in Feindesgebiet. Das ist Feindesgebiet. Das ist wie im Krieg. Wir sind hier wie ein deutscher Soldat früher in Russland oder ihr könnt es nehmen, wie ihr es wollt. Auf jeden Fall, wir sind in Feindesgebiet. Und die Bibel sagt, die Truppe des Teufels sind unsichtbar um uns rum. Aber jetzt sagt die Bibel etwas und das ist ein ganz zentraler Punkt. Wer das nachlesen will, Daniel 10, da zeigt die Bibel, dass diese Finsternismächte sogar den Luftraum abgeriegelt haben, dass Engel Gottes nicht zur Hilfe kommen konnten. Dann sagt die Bibel plötzlich etwas, du elender Mensch bist hier, die Dämonen haben den Luftraum abgeriegelt, diese Welt ist in den Klauen des Teufels, das heißt, ich bin in der Falle. Aber jetzt kommt die Herrlichkeit Jesu Christi und jetzt kommt das, was mit dieser Welt zu tun hat. Wir werden nachher gleich sehen, warum der Jakobus so radikal vorgeht. Und zwar in Hebräer 10 heißt es, Vers 19, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Wir haben durch Jesu Blut, durch seine Auferstehung, einen freien Weg. Da sind keine Dämonen. Der Dämonengürtel ist zerstört. Da gibt es einen freien Weg, wo man im Glauben als Gotteskind bis vor den Thron Gottes gehen kann und direkt in die Gegenwart Gottes treten kann, in einer herrlichen Art und Weise. Das heißt, wir zwei, ich und du, sind auf dieser elenden Erde, aber ich kann durch Jesu Blut bis ins innerste Heiligtum gehen und mit Gott herrlichste Gemeinschaft haben. Gibt es etwas Schöneres? Der Dämonengürtel ist zerstört an dem Punkt, da gibt es kein Hindernis, nichts, was uns hindern kann. Ich kann direkt in die Gegenwart Jesu gehen und in dieser himmlischen Welt leben. Das ist schon mal Fakt. Aber jetzt geht die Bibel weiter. Sie ist sehr einfältig und sehr direkt an dem Punkt. Sie sagt zum Beispiel in 1. Johannes 5, Vers 19, wir wissen, wir sehen das nicht, wir fühlen das nicht, wir hören das nicht, wir können es nicht begreifen. Wir wissen, von der Bibel her, und zwar, das ist ein ganz zentraler Punkt in diesem Vers 19, dass wir aus Gott sind, das wissen wir sind Gotteskinder, und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Jetzt versteht er der Jakobus. Er sagt, wie kannst du ein Freund sein von dieser Welt, die dem Teufel gehört? Wie kannst du ein Freund sein von dieser Welt, die sich im Bösen befindet? Wie kannst du ein Freund sein von dieser Welt, die vom Dämonengürtel lagert ist und wo die Dämonen den Zeitgeist alles machen, was hier auf dieser Erde läuft? Wie kannst du ein Freund von dem sein und nicht der Freund von dem, wo Gott schon vor grundlegender Welt mit seinem kostbaren und teuren Blut als der gewaltige Erlöser, als der Retter, als der Besieger des Teufels ausersehen hat? Wisst ihr, erst wenn man mal die Dimension, was da dahinter steht, begreift, dann begreift man, wie ein Jakobus schreien kann und sagt, wenn ihr euch für die Welt entscheidet, seid ihr Ehebrecher. Steht ihr? Das versteht man nicht, wenn man nicht die Dimension sieht. Du hast hier die gewaltigste Herrlichkeit des Universums, der lebendige Gott, sein Sohn, das vergossene Blut. Du hast eine elende, dreckige Welt, die dem Teufel gehört. Und ich hoffe nicht, dass jemand in unserer Mitte ist, der das leugnet, dass die Welt einen Reiz auf ihn ausübt. Gell? Also so ehrlich müssen die Gläubigen sein, die Welt hat schon einen Reiz. Wisst ihr, warum die einen Reiz hat? Nicht nur, weil sie von Gott geschaffen ist, sondern weil Luzifer, der Lichtsengel, der Teufel, uns täuscht und uns Dinge vortäuscht in dieser Welt. Aber das Licht dieser Welt, das wirkliche Licht, Johannes 8, Vers 12, ist der Herr Jesus. Er ist das Licht in dieser Dunkelheit dieser Welt. Also alles, was in dieser Welt positiv läuft, ist der Herr Jesus. Das ist sein Wirken, das ist sein Blut, das ist seine Erlösung, das ist das, was er in uns tut. Und die ganze Gewichtungen, die man vornehmen muss, wenn man hier letztendlich die Verhältnisse sieht, die muss man einfach zurechtdrücken, ist er im eigenen Kopf. Matthäus 16, 26, da sagt die Bibel, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben oder seine Seele verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Das heißt, er sagt hier klipp und klar, was ist die Welt wert? Und er sagt ausdrücklich im Gegensatz zu der Ewigkeit. Jetzt kommen wir zu was Dramatischem. Es gibt Menschen, die werden in die Hölle kommen aus einem ganz einfachen Grund. Matthäus 13, Vers 22. Da sagt er, das Wort Gottes wird vom Herr Jesus, der selber das Wort Gottes ist, gestreut in dieser Welt. Und dieses Wort Gottes ist letztendlich der Stoff, wo die Wiedergeburt ausgelöst wird. Und er sagt, wenn das Wort Gottes auf fruchtbare Boden fällt, dann kommt der Mensch zum Glauben, wird gerettet, gehört zu dieser Ewigkeit, gehört zum Herr Jesus, entflieht dieser Welt. Aber da heißt es, unter die Dornen gesät ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Wisst ihr, diese Welt hat ein einziges Metier, wo letztendlich der Mensch drin lebt. Das sind die Sorgen. Wo kommen die Sorgen her? Wo kommt Krankheit her? Wo kommt Armut her? Wo kommt Elend her? Wo kommt Böses her? Immer aus dem Gleichen, vom Teufel. Und es gehört zu dieser Welt, wie die Luft, in der wir sind. Und wir dürfen das nie vergessen. In dieser Welt ist laut Römer 3, 19 ein Hauptproblem, die Schuld des Menschen. Die Sünde, die durch Adam kam. Römer 5, 12. In Adam sind wir alle der Verdammnis ausgeliefert. Ich habe es lange nicht begriffen. Als Adam und Eva gesündigt haben, sind sie geistlich gestorben. Und jedes Kind, das gezeugt wurde, hatte jetzt der geistliche Tod in seinen Genen drin. Da brauchst du gar nicht überlegen, ob es einen guten Menschen gibt. Den gibt es nicht. Und jetzt kommt etwas. Jetzt beginnt Gott in der Heiligen Schrift. Wisst ihr, und jetzt sollten wir als Kinder Gottes beginnen, die Heilige Schrift zu lieben. Von dem Stofflichen, das in dieser Welt gibt, sollen wir die Bibel mehr lieben als alles andere, vom Stofflichen. Wisst ihr warum? Weil die Bibel uns jetzt durch die Gnade Gottes plötzlich offenbart, was es mit dieser Welt auf sich hat. Und da heißt es in Johannes 1, Vers 29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Plötzlich zeigt mir die Bibel, das Lamm Gottes, und was ist das Lamm Gottes? Das vor Grundlegung der Welt bereits beim Vater ersehen war, der Herr Jesus, wo sich Gottes Ratschluss drum dreht, dieses Lamm nimmt die Sünde der Welt hinweg, das heißt, meine Sünde wird durch der Herr Jesus hinweggenommen. In Johannes 4, 42 wird erklärt, er ist der Retter dieser Welt. Johannes 6, 33, er ist das Leben dieser Welt. Wir könnten durchgehen, 2. Korinther 5, ab 19, er ist die Versöhnung dieser Welt. Er, der von keiner Sünde wusste. Er trägt das Gericht. Es ist ungeheuer, er ist die Weisheit dieser Welt. Und zwar, er ist dieser Weisheit dieser Welt, das ist die echte Weisheit, die falsche ist die vom Teufel. Er ist der Weisheit dieser Welt unendlich überlegen. Sagt 1. Korinther 1, 20. Und in 2. Korinther 4, wir haben das ja gelesen, sagt die Bibel, dass der Gott dieser Welt, nämlich der Teufel, den Menschen die Augen verblendet, dass sie nicht gläubig werden. Wisst ihr, wenn ich das jetzt, was ich jetzt ziemlich dramatisch, Entschuldigung, auch ein bisschen emotional, euch gesagt habe, wenn ich das ganz ernst nehme, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann gibt es bloß etwas, ein Problem in diesem ganzen Universum, dass ein Mensch zum Glauben kommt oder er kommt nicht zum Glauben. Dann ist das Entscheidende. Und dann ist alles andere uninteressant. Spielt keine Rolle. Und dann kriege ich fast Bauchweh, wenn die Gläubigen dann anfangen, Traktate zu schreiben, mit den Menschen zu reden über den Sinn des Lebens. Entschuldigung. Der Sinn des Lebens ist völlig egal. Die Frage ist, komme ich in den Himmel oder komme ich in die Hölle? Die Frage ist, finde ich das Lamm Gottes oder nicht? Das haben die Alten verstanden. Darum konnten sie Märtyrer werden. Darum konnten sie sterben. Wenn sie wussten, diese Welt, so schön sie ist, so herrlich sie ist, und wenn man jung ist, sieht man das noch viel strahlender. Wir Alten sehen jetzt schon ein bisschen anders. Aber wenn du das alles siehst, dann musst du sagen, dann begreifst du als Gläubiger, das Entscheidende ist der Herr Jesus, sein Blut und die Erlösung und alles andere hat letztlich keinen Wert. Jetzt müssen wir sagen, dann müsstet ihr die Gläubigen der Herr Jesus lieben mit einem brennenden Herzen und müsstet die Welt verachten, oder? Wäre doch normal. Was ist? Jakobus sagt, ihr liebt die Welt. Wer bringt mich dazu, dass ich die Welt liebe? Der Teufel. Das ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gott und dem Teufel. Das ist letztendlich ein Kampf zwischen den Wirkungen der Dämonen, dieser Finsternisgeister und zwischen dem Heiligen Geist. Und im Mittelpunkt steht immer nur die Frage, Jesus oder die Welt? Du hast keine andere Wahl. Jesus oder die Welt, wen liebst du? Und Jakobus, jetzt kommt wieder der Telegrammstil, den wir ja festgestellt haben. Er sagt ganz eiskalt, wenn du nicht Jesus liebst, sondern die Welt, bist du ein Ehebrecher. Johannes 17,11 sagt, wir sind in der Welt, nicht von der Welt. Wir sind dort drin, aber wir gehören nicht dazu. Johannes 15,18 sagt, die Welt wird euch hassen. Warum hasst mich die Welt? Wieso mich hasst die Welt nicht? Ist euch das klar? Wieso, warum die mich nicht hasst? Die hasst jemand, der hinter mir ist. Wenn man es genau nimmt, jemand, der in mir ist, den hasst sie. Die hasst mich als äußere Hülle, aber in Wirklichkeit hasst sie nicht mich als Mensch. Ich bin der Welt egal. Da bin ich viel zu unbedeutend. Aber sie hasst mich, weil der Herr Jesus in meinem Herzen wohnt. Weil die Welt, und das kommt jetzt in der Endzeit immer krasser raus, und diese ganze Finsternismächte einen unbeschreiblichen Hass haben auf den Sohn Gottes. Und wenn ich in dieser Welt bin, als Gotteskind, das Licht dieser Welt, geht der Herr Jesus sogar so weit, bin ich dann, gewaschen bin in Jesu Blut, und bin ein Gotteskind, und er wohnt in meinem Herzen, dann hasst mich diese Welt. Warum willst du die Liebe, die dich hassen? Versteht ihr? Warum soll ich die Welt lieben, wenn die mich hasst? Warum soll ich mich mit denen abgeben, wo der Teufel dahinter steht, der nur die Menschen zerstören will? Der Todfeind Gottes, warum soll ich das tun? Wisst ihr, als Gläubiger, ich rede nicht von Ungläubigen, als Gläubiger, warum soll ich mich mit denen auseinandersetzen? Wir das Licht der Welt. Und der Jesus sagt was ganz Einfaches. Johannes 18, 36, vor einem Fürsten dieser Welt, vor einem Herrscher, vor Pilatus. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und ich glaube, dass wir theoretisch wissen, dass wir Fremdlinge auf Erden sind, dass wir nicht zu dieser Welt gehören und dass das Reich Gottes nicht auf dieser Erde ist, sondern im Geist, in Christus. Wir wissen das, aber jetzt kommen wir wieder zum Jakobus. Wir haben ja festgestellt, schon bei der ersten Einleitung von unserem Jakobusbrief, dass Jakobus nur ein Interesse hat. Er hat nur ein einziges Interesse, dass alles echt ist. Alles. Wisst ihr, es geht darum, dass das nicht Theorie in unseren Köpfen ist, die Welt nicht zu lieben, sondern dass es Realität wird. Also Jakobus will, dass wir wirklich den Herr Jesus lieben und nicht diese Welt. Das ist sein Ziel. 1. Johannes 5, Vers 4. Und die Heilige Schrift ist hier so. Und jetzt sind wir mal ehrlich, Geschwister, wir überlesen das doch, oder? Wir sagen doch, wir wissen das alles. Wir überlesen es, aber wir bleiben nicht hängen und ziehen keine Konsequenzen. 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wenn dich die Welt lockt, wenn dich die Sünde lockt, wenn alles dich lockt, und du bist ein Wiedergeborener. Und jetzt sagt hier die Bibel, du bist ein Wiedergeborener, bist ein Gotteskind. Du gehörst zum anderen Reich, zum Reich Jesu Christi. Dann muss zwangsläufig, sobald du es tust, dein Glaube diese Welt überwinde. Wisst ihr, was überwinde heißt? Das Wort ist im Griechischen das Wort für siegen, gewinnen. Wie man Krieg gewinne, siegen. Der Sieger ist Jesus. Und wir sollen siegen. Das heißt zu Deutsch, die Bibel geht davon aus, dass der normale Gläubige hier Sieger ist. Und dann sagt die Bibel im 1. Korintherbrief ganz klar, in Kapitel 1, die Weisheit dieser Welt ist vor Gott verworfen. Wisst ihr, wie kann man denn hingehen und das Reich Gottes auf Wissen, auf Schulung, auf Doktortitel, auf solche Dinge aufbauen? Da muss doch jeder normale Gläubige sagen, lass mir die Finger von denen, das gehört zu dieser Welt. So ist doch. Das ist die Weisheit dieser Welt. Zeig mir, wo das Lamm Gottes, der Herr Jesus, durch seinen Heiligen Geist Menschen beruft, wie er sagt, dass er das, was nichts ist, vor dieser Welt herausgreift und beruft. Zeig mir, wen der Herr Jesus gesalbt hat zum Dienst. Das wäre normal. Wisst ihr, ich will das nur versuchen zu beschreiben. Das wäre, wenn man den Herr Jesus liebt. Wenn du aber die Welt liebst, sagst du, oh, ich möchte auch einen Prediger, der einen Doktortitel hat, oder? Ist doch herrlich. Besser noch 3 Doktortitel und noch einen Professortitel, das wäre doch klasse, oder? Da merkst du, wie das alles durcheinander ist. Und in 1. Korinther 5, Vers 10 sagt einmal Paulus fast bedauernd, wir können diese Welt nicht verlassen. Das heißt, ich und du können hier nicht davonlaufen. Es ist einfach eine Tatsache. Diese Welt gehört dem Teufel. Diese Welt ist ein Ort der Dämonen. Diese Welt ist ein Ort, wo man uns hasst. In dieser Welt haben wir nichts zu erben. Wir gehören zum anderen Reich. Wir sind Fremdlinge auf Erden. Also wir sind wirklich Asylanten im tiefsten Sinne des Wortes. Wir sind nur ein Weilchen hier. In Wirklichkeit gehören wir zu der himmlischen Welt. Aber wir können sie nicht verlassen. Und jetzt kommt das Problem, 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17, wo die Bibel uns einfach mitteilt, was Gott hier uns zu sagen hat. Und das ist das, was der Jakobus meint. Da heißt es in einer relativ einfachen Art und Weise, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht in ihrer Lust. Wir haben doch heute Morgen gesehen, Lust. Vergeht. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wisst ihr, da steht etwas, ich habe das nie verstanden. Ich hätte hier anders im Grundtext inspiriert. Ich hätte hier geschrieben, wer die Welt lieb hat, hätte geschrieben, Phileo mit seelischer Liebe. Aber Gott schreibt was ganz anderes. Und damit siehst du, dass Gott ganz anders denkt. Er schreibt Agapao. Wer die Welt mit Agape liebt. Ist ja klar, was das heißt. Wisst ihr, was es bedeutet? Agape, die Liebe, ist der unverbrüchlich feste Wille für einen anderen, das Beste zu suchen, egal was es den oder mich kostet. So liebt uns Gott. Und jetzt sagt die Bibel, wenn du die Welt so lieb hast, dass du mit einem unverbrüchlich fester Wille dich um die Welt kümmerst, wenn du wirklich die Welt so lieb hast, dass du ihr Bestes suchst, und wenn du die Welt gewinnen wirst, wenn du sie verbessern willst, letztendlich, dann ist die Liebe des Vaters nicht in dir. Du musst die Welt nicht lieben, sondern du musst, geliebt hat Gott die Welt, du musst bei der Welt die Menschen retten wollen. Das ist was anderes. Du musst sie retten wollen. Du musst wirklich der unverbrüchliche Wille haben, dass sie zum Herrn Jesus geht, dass sie gerettet werden, dass sie aus dieser Teufelei herauskommen und dass sie wirklich so etwas erleben, was in Galater 1, Vers 4 steht. Dort sagt die Bibel, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Er hat uns herausgerettet aus dieser Welt, aus diesem Weltlauf. Und Philipper 3, 20 sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das heißt, wir gehören nicht hierher. Aber bis jetzt waren wir theoretisch, jetzt müssen wir praktisch werden. Ja, was soll ich jetzt machen als Gläubiger? 1. Korinther 7, 29. Schockierend. Da sage ich euch, ihr Brüder, redet jetzt die Gläubigen, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. Diese Welt hat nicht mehr lange Zeit. Die geht zu Ende. so sollen denn in der verbleibenden Frist, und jetzt erklärt uns die Bibel, wie wir uns zu der Welt aufstellen sollen, dass wir sie nicht lieb haben sollen, nicht das Beste für die Welt suchen sollen. Entschuldigung, ich sage es jetzt mal deutlich, selbst wenn ich dann ein paar Brüder diskreditiere, aber wenn du dich politisch engagierst, kannst du bleiben lassen. Das ist nämlich der Weltbeste suchen. Und wenn in der Bibel steht, suche der Stadt Bestes, dann steht dahinter nicht, dass du Gemeinderat werden sollst, sondern betet für sie. Versteht ihr? Wir können die Welt nicht retten. Ich kann die nicht verbessern. So, ich kann nur gucken, dass das passiert, dass sie der Herr Jesus findet, dass sie gerettet wurden. Jetzt sagt die Bibel, dass in der verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, als hätten sie keine Schwestern. Entschuldigung. Aber ist ein Fakt. Und die weinten, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie gar nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Wisst ihr, die Bibel sagt was ganz Einfaches. Dir muss klar sein, alles, was hier auf dieser Erde mit dir passiert, ist nur vorübergehend. Du darfst dein Herz nicht dran hängen. Sondern du musst leben, wie wenn es gar nicht gäbe. Wie machen wir das? Ich habe einen Prediger gekannt, der ist schon ein Autohaus. Also ich sage jetzt nicht, dass das der Normalzustand ist, aber der ist schon ein Autohaus und gesagt, diese Welt ist sowieso für mich uninteressant. Ich bin ein Prediger. Dann ist er ins Autohaus und gesagt, ich möchte ein Auto. Dann hat er gesagt, darf ich Ihnen unsere Kollektion zeigen? Dann hat er gesagt, nein. Und gesagt, warum nicht? Dann hat er gesagt, ich will das billigste Auto, das Sie haben. Dann hat er gesagt, wie? Farbe, egal. Sag ich, will das billigste Auto, das Sie haben. Dann hat er gesagt, naja, da hier, dieser Kleinwagen, sagt er, genau das will ich, das billigste. Welche Farbe, egal. Zu Deutsch packen Sie es ein, ich nehme es mit. Wisst ihr, du musst dir das vorstellen. Der hat, ich habe ihn das selber erzählen gehört. Der einen Doktortitel gehabt. Aber der hat begriffen, um was es geht. War Dr. Jaffin. Der hat das selber erzählt und hat gesagt, ich gehe und hole mir das billigste Auto, weil er gesagt hat, ich bin doch in der Welt, ist doch völlig egal. Er war bloß er und seine Frau, hat überhaupt keine Rolle gespielt, den Koffer hat er reingebracht. Da hat er gesagt, was soll das, ich fahre jetzt. Wisst ihr, das ist eigentlich jetzt extrem, aber wir sollen die Welt gebrauchen, wie wenn wir sie nicht gebrauchen würden. Wie wenn sie gar keine Rolle für uns spielt. Wisst ihr, das ist alles vergänglich. Ach, wie ärgerst du dich, wenn die Vase runterfällt, oder? Wie ärgerst du dich, wenn ich mit dem Kuli in den Ledersessel einen Strich mache? Ja. Wie ärgerst du dich, wenn dir die Kaffeetasse umfällt? Mich ärgert es bloß, wenn es die Bibel trifft, wenn da ein Kaffeefleck draufkommt. Sonst ärgert es mich nicht. Aber wenn ich jetzt irgendwas kaputt mache oder irgendwas zerstört wird und irgendwas geht wirklich kaputt, Entschuldigung, das ist doch bloß diese Welt. Gebrauch sie, wie wenn du sie nicht hättest. Die Bibel sagt doch heute Morgen, wenn du Nahrung und Kleidung hast, lass dir genügen. Wenn du versorgt bist, du kannst normal leben als normaler Mensch. Du hast dein Aus, dein Einkommen, du bist völlig normal. Und der Herr Jesus brennt in deinem Herzen, dann musst du doch der glücklichste Mensch der Erde sein. Warum bist du es nicht? Wisst ihr warum? Weil du die Welt liebst. Entschuldigung. Was bist du, wenn du die Welt liebst? Ihr wisst ja, dass ich eine relativ ehrliche Haut bin. Was bist du, wenn du die Welt liebst, laut Jakobus? Ein Ehebrecher. Ein geistlicher Ehebrecher. Versteht ihr? Und jetzt kommen wir so langsam ans Eingemachte. Jetzt muss man letztendlich sagen, ja, was soll ich denn tun? 1. Timotheus 6, Vers 7 sagt, wir haben nichts in die Welt gebracht, wir werden nichts hinausbringen. Versteht ihr? Ich habe heute Morgen gezeigt, der Strich zwischen den zwei Daten. Titus 2, 12. Jetzt geht die Bibel vor, so dass ein Kind versteht. Also kann ein Kind verstehen. Da braucht man weder eine theologische Bildung noch einen besonderen Intelligenzquotienten. Das kann ein Kind verstehen. Die Bibel ist so geschrieben, dass ein Kind es verstehen kann, wenn es ehrlich ist. Da sagt die Bibel, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, das heißt, sie erzieht uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden, das steht doch weltlich, Entschuldigung. Einmal. Ich revidiere mich öffentlich. Steht einmal. Und die also ich habe jetzt weltlich gemeint im Sinne von, dass ein Mensch sich weltlich benimmt, aber hier steht es, Entschuldigung, ich revidiere. Und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Wie? Das heißt, die Bibel sagt, du sollst gottselig sein. Du sollst dem Herr Jesus genügen lassen. Das ist es. Sein Blut. Du musst dir immer wieder vergegenwärtigen. Gott, der Vater, hat sich um nichts gedreht wie um Jesus und sein Blut vor grundlegender Welt. Überlege mal, und jetzt darfst du das haben. Du darfst das Blut Jesu erleben, dass es deine Sünde hinwegnimmt, dass der Herr Jesus in deinem Herzen wohnt. Das ist doch gigantisch. Und er sagt, jetzt musst du die weltlichen Begierden verleugnen. Heute Morgen haben wir es ja gesehen. Das, was die Welt umdreht, musst du verleugnen, wegtun und sagen, Finger weg. Du kannst ja trotzdem ein Auto kaufen. Du musst halt jetzt überlegen, ob du es machst wie der Dr. Jaffin oder nicht. Muss aber nicht sein. Aber du musst es benutzen, wie wenn du es gar nicht hättest. Wisst ihr, wenn dann jetzt, ich sage es mal so, wenn dann die Welt kommt und die antichristliche Welt kommt schneller als du denkst und die Entrückung ist halt doch nicht so, wie du denkst, und sie nehmen dir das Auto weg, was ist dann kaputt? Nix. Was heißt im Hebräer 10, 36? Sie haben den Raub ihrer weltlichen Güter mit Freuden hingenommen. Weißt du, du hängst nicht mehr an dem. Das ist es. Du hängst nicht mehr an dem. Du suchst der Welt nicht Bestes, sondern du lebst hier letztendlich mit einem brennenden Herzen für den Herr Jesus. Soll ich ehrlich sein? Es hat mir ungeheuer gefallen auf dieser bisherigen Freizeit, auch die Gebetsgemeinschaften, dass ich immer wieder gemerkt habe, es sind viele Geschwister da, die brennen für den Herr Jesus. Hat mir gefallen. Und jetzt sagt er, wir sollen besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Welt sein. Also da muss man auch das Hirn einschalten, besonnen, geistlich vernünftig. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus. Und 2. Petrus 1, Vers 4 sagt, wir sind der Welt und ihren Lüsten entflohen durch die Wiedergeburt. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Jakobus 1, 27 sagt ganz klar, und jetzt kommt Jakobus wieder, unser Telegrammmann in dem Fall, und sagt relativ einfach, so damit man es versteht, eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Wer predigt denn das? Wisst ihr, geht doch einmal hin und sagt, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann geh zu den Witwen und Waisen, die einsam sind, und gleichzeitig sondere dich von dieser Welt ab, dass du nicht befleckt wirst von dieser Welt. Wisst ihr, und Absonderung von dieser Welt heißt ganz einfach, alles, was du merkst, das dich packen will, das deine Liebe raubt und dich hinzieht, von dem musst du dich absondern. Wie kann man dann noch vom Staat als christliche Gemeinde oder als christliche Gruppe Geld nehmen? Entschuldigung, das geht doch nicht. Ich kann doch kein Geld von denen nehmen. Ist doch die Welt, ist doch der Gegner. Ich kann mich doch nicht dem Staat ausliefern. Ich kann mich nicht der weltlichen Obrigkeit ausliefern. Es muss klar sein, ich bin Fremdling auf dieser Erde. Als wir unsere Rechtsform gewählt haben, dass wir nicht uns der Welt ausliefern, haben wir uns ausgelacht. Wir haben uns ausgelacht. Heute lacht keiner mehr. Jetzt kommen die Gemeinden und sagen, könnt ihr uns einmal erklären, was ihr tut? Wie geht denn das bei euch? Du sagst, ganz einfach, du hast volles Risiko für dich. Du musst das, was dir weltlich gehört, musst du bereit sein zu opfern, weil du haftest mit allem dafür. Aber das ist ja kein Risiko. Wenn das dich nicht juckt, darf ich es mal so sagen, wenn dich das nicht interessiert, dann kannst du doch auch haften für die Gemeinde, oder? Und wenn du nicht am Weltlichen hängst, dann ist doch egal, ob dir was gehört von der Gemeinde. Dass dir gar nichts gehört und du voll haften musst, ist doch nicht schlimm, oder? Wenn mir nichts gehört. Wenn ich ein Fremdling bin auf dieser Erde. Und wenn Jesus mein und alles ist, dann ist alles egal. Versteht ihr? Das ist Theorie. Aber jetzt kommt die Praxis. Ich muss es tun. Jakobus sagt, du musst es tun. Demas hat die Welt lieb gewonnen. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Galater 6, 14. Die Welt ist mir gekreuzigt und ich der Welt. Jetzt kommen wir zu einem ganz einfachen Punkt, mit dem ich schließe. Wenn du es nicht schaffst, und ich möchte, darum habe ich heute Abend nicht bewusst gesagt, wo ist die Welt? Wo musst du dich absondern? Was darfst du? Was darfst du nicht? Kann ich dir nicht sagen. Wisst ihr warum? Jedes Gewissen ist anders, jeder Mensch ist anders, sondern ich kann bloß eins sagen. In dem Moment, wie der Heilige Geist dir signalisiert, hier beginnt die Welt für mich, musst du dich absondern. In dem Moment, wo er sagt, jetzt beginnt der Gefahrenbereich der Welt, musst du dich absondern. Es ist glasklar, sobald du das erkennst, musst du die Entscheidung fällen, ich will das nicht, ich liebe es nicht, egal wie reizvoll es ist, ich liebe ihn. Wenn du das nicht tust, dann passiert etwas, dann frisst dich das auf. Und dann bist du der elendste aller Menschen. Ich habe das früh erkannt. Dann hast du vom Herr Jesus nichts. Du hast nicht diese Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Und du hast von der Welt nichts. Weil die Welt kannst du ja nicht genießen. Du hast ja ein schlechtes Gewissen, oder? Und da kann man nur eines tun. Er sagt hier, es gibt reiche Gnade Gottes, unser Jakobus. Reiche Gnade Gottes. Er sagt, jetzt unterwirf dich Gott. Widersteh dem Teufel. Hör nicht mehr auf diese, ich sag's mal, hinterhältige Lockangebote des Teufels. Reinige deine Hände, mach dein Herz ungeteilt. Das heißt, habe nicht zwei Säle in der Brust. Habe nicht eine Säle für den Herr Jesus und die zweite Säle für den Weltbereich, für den Teufel. Sondern mach endlich, dass in deiner Seele nur ein Herz schlägt für ihn. Und dann überlass es der Dynamik und der Nachfolge und mit dem, was du mit dem Herr Jesus erlebst, dass er dich, wenn du dem Lamme folgst, durch alle Klippe durchbringt, dass du hier die Welt so sehen kannst, wie er will. Wisst ihr, das ist doch toll. Wenn du nicht weißt, was es heißt, gebrauche diese Welt, als gebrauchtest du sie nicht. Wenn du dann vom Herr Jesus liegen musst im Gebet und flehen musst um Weisheit, zeig mir für mein kleines Leben, wie gebrauche ich die Welt, als gebrauchte ich sie nicht. Das ist herrlich. Da kommst du immer mehr in Abhängigkeit vom Lamm Gottes, vom Herr Jesus. Da brauchst du immer mehr Jesu Blut, weil du immer mehr siehst, dass du unfähig bist. Und dann wirst du abhängig. Wisst ihr, und ich sag's mal ganz ehrlich, ich frage mich oft, wenn die Leute beten, Herr Jesus, komme bald, meinen sie das wirklich so? Meinen sie es so? Oder ist wie mit einem Bruder, der ganz offen gesagt hat, die haben diskutiert, sagt der eine, der Herr Jesus, komm bald. Sagt der andere, oh. Sagt er, warum? Dann sagt er, ich habe gerade Möbel bestellt. Kennt ihr das? Ist doch brutal, oder? Ich habe gerade Möbel bestellt. Wenn ich der Herr Jesus von ganzem Herzen liebe, und diese Welt benutze, als benutzt ich sie nicht, und wirklich das in Gottes Auge sehe, wenn dann die siebte Posaune erschallt und Herr Jesus kommt, dann kann im Herzen eines Gläubigen nur noch ein einziger Aufschrei sein, endlich. Ihr begreift. Ihr Junge, ihr seid blutjung. Glaubt mir eines, Herr Jesus zu dienen ist das Schönste, was es gibt auf dieser Welt. Es gibt nichts Größeres, wie gewaschen zu sein in Jesu Blut. Und ihr Alter wisst es auch, oder? Wollt ihr in die Ewigkeit gehen ohne Jesu Blut? Was ist das für eine Herrlichkeit, wenn man stirbt wie dieser Diener in Lissabon? Der lag auf dem Bett, die Todesstunde kam, alle traurig um sein Bett rum. Er öffnet die Augen und sagt ein wunderbarer Satz. Triumph! Das war der Auftakt. Heute geht ein Sünder gewaschen in Jesu Blut, in die Ewigkeit. Er macht die Augen zu und ist in der Ewigkeit. Ist das nicht herrlich? Wisst ihr, wir Alten, ich sag wir, ich bin ja auch schon einer. Ist doch herrlich, wenn wir mit Jesu Blut in die Ewigkeit gehen können. Und ihr Junge, ihr könnt mit Jesu Blut letztendlich durch diese Welt gehen, ohne euch zu beflecken. Ihr könnt euch absondern. Wenn ihr einen Fehler macht, Jesu Blut macht alles gut. Ist doch herrlich. Wisst ihr, ich brauche keine Angst mehr haben vor einem Fehler. Ich komme einfach zu meinem Jesus und er löscht. Gibt's was Herrliches? Ich kann dem Lamme folgen, wohin es geht. Jeder Fehler wird durch Jesu Blut ausgelöscht. Das ist doch herrlich. Und ihr Mittelalterlichen, euch gilt das Gleiche. Wisst ihr, jetzt sage ich es immer ganz einfach, Jakobus. Ich will kein Ehebrecher sein. Versteht ihr? Ich will in der Welt kein Ehebrecher sein. Meine Frau ist die einzige Frau in meinem Leben. Vielleicht müssen wir das auch mal betonen. Ich habe es einmal so jemand vor einem evangelischen Bruder geschafft, sagt, mein Weib ist explosiv, die einzige, hat nie andere Frau, ist die einzige in meinem Leben, hat mich hergeguckt, wie ich ein Wundertier wäre. Wisst ihr, ich will kein Ehebrecher sein in dieser Welt, ich habe nur eine Frau, aber ich will auch kein Ehebrecher im Herrn Jesus sein, ich habe nur einen Herrn, nur eine Leidenschaft, Jesu Blut. Jetzt war ich so radikal wie der Jakobus, versteht ihr? Ich entschuldige mich nicht, weil es ist so. So geht der Jakobus vor und sagt, kein Ehebrecher. Geschwister, und ich habe nur eine Bitte, geht in euch. Geht einfach in euch. Das ist jetzt kein Druck oder sonst was, sondern überlegt einfach, wen wollt ihr lieb haben? Wen wollt ihr lieben? Der Herr Jesus oder diese dumme Welt? Ist die Welt es wert? Aller Rausch dieser Welt geht blitzschnell, geht hoch wie eine Welle und ist weg. Aber etwas, das hier beginnt, Und bis in die Ewigkeit hinein als wunderbarer Wasserstrom fließt, ist das Wasser des Lebens. Der Jesus sagt, dieses Wasser fließt bis in Ewigkeit, bis hinein in die Ewigkeit. Das ist das, was durch Jesu Blut geschaffen wurde. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Gnadetag. Wir danken dir, dass dein heiliges und kostbares Wort so deutlich ist und uns der Unterschied aufzeigt zwischen dieser Welt, die in den Klauen des Teufels ist, zwischen diesem Zeitalter, und du sagst, die Kosmokratoren, die Finsternismächte beherrschen dieses Zeitalter, sie machen den Zeitgeist, sie quälen uns, sie greifen uns an, und dieser Herrlichkeit, dass wir zu deinem Reich gehören, nicht zu dieser Welt. Und vergib uns, wo wir dich nicht lieb gehabt haben, von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte. Vergib uns, elender Gläubiger, wo wir Ehebrecher waren. Und wasch uns tief in dem kostbaren und teuren Blut, dass unsere Herzen ungeteilt auf dich gerichtet sind. Dass wir bloß eine Seele in der Brust haben, die auf das gerichtet ist, was auch in den Gedanken des Vaters vor grundlegender Welt war, des Lamm Gottes und das vergossene, kostbare und teure Blut. Wir beten dich an, dass wir im Buch des Lebens geschrieben sind. Wir beten dich an, dass wir gewaschen sind in Jesu Blut. Und wir beten dich an, dass wir dir, dem Lamme, folgen dürfen, wohin es geht. Und jetzt gib uns Gnade. Gib uns Gnade. Du weißt, wo jeder von uns steht, dass er hier die richtige Entscheidung fällt. Amen.